Wir wollen heute Morgen einen Text aus dem Alten Testament aufschlagen, und zwar den 84. Psalm. Und den wollen wir, so der Herr es so weiter aufführt, in dieser Weihnachtszeit die nächsten drei Gottesdienste heute und die zwei folgenden miteinander ansehen. Die Psalmen sind Lieder, Loblieder, aber auch Bekenntnisse der eigenen Not. Und sie sind oft prophetische Lieder, die auf den Herrn Jesus hinweisen. So zum Beispiel Psalm 16 oder Psalm 45. Den wohl mit bekanntesten Psalm, der Psalm 23. Hier haben wir einen Psalm, der gedichtet wurde, ich lese ihn uns gleich vor, von den Söhnen Koras. Und die Söhne Koras, die waren selbst im Priesterdienst und waren Sänger im Haus des Herrn, in der Zeit von dem David. Aber auch Torwächter waren sie. In diesen beiden Bereichen wurde sie eingesetzt. Und so bringe sie uns nun so quasi eine Inneransicht vom Haus Gottes, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse und wie sie selber auch es für sich kennengelernt habe, das Haus Gottes. Und so lesen wir uns das jetzt einfach mal durch. Der Psalm ist ganz einfach einzuteilen. Wir haben zwei Pausezeichen, Sela, in Vers 5 am Ende und Vers 9 am Ende. So kann man ihn in drei Teile einteilen. Und so haben wir auch drei Teile für die drei Sonntage. Jetzt heute lese ich uns aber den ganzen Psalm vor, damit man ihn mal gehört habe. Also Psalm 84. Wie immer zuerst die musikalische Anleitung für die Sänger, und die Söhne Koras sind ja nun eben auch Sänger gewesen, dem Vorsänger auf der Gittit. Das ist wahrscheinlich ein Saiteninstrument gewesen. Von den Söhnen Koras ein Psalm, also ein Loblied für den Herrn. Ne? Und der beginnt folgendermaßen. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Jetzt muss man sich immer vorstellen, hier sind Menschen, die diesen Psalm schreiben, die Söhne Koras, die in dieser Wohnung ihren Arbeitsplatz haben. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet. Du, Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Das ist historisch gesehen erstmal der König selber gewesen, der Gesalbte, aber heilsgeschichtlich vom prophetischen her betrachtet, ist es Christus, der uns hier vor Auge gestellt wird. Er ist der Gesalbte, der Messias. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Ich möchte am Anfang ganz kurz noch mit uns still werden und bete. Herr, du weißt, dass es für uns immer eine Anstrengung ist, hineinzublicken in die Welt des Alten Testamentes. Und auch hier sind wieder Verse, die gar nicht leicht zu verstehen sind. Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Leitung, zu hören und zu verstehen und aufzunehmen, aber auch zum Reden und zum Erklären, zum Predigen. O Herr, was sind wir ohne dich? Nichts können wir ohne dich tun. Aber wir preise dich, unser himmlischer Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass wir durch ihn leben sollen. Und dass du deinen Geist gesandt hast, der uns auch heute Morgen in die Wahrheit leiten möchte. Ja, tue du dein Werk. O Herr, wir brauchen ganz neu einen Blick für dich und für dein Haus. Dazu hilf du uns und leite du uns an. Unser himmlischer Vater, dies wollen wir bitte im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Manch einer fragt sich, was hat solch ein Psalm mit Weihnachten zu tun? Hier ist doch die Rede von dem Haus Gottes des Alten Testamentes, von der Wohnung. So wird sie hier beschrieben in Vers 2. Wie liebig sind deine Wohnungen? Zum einen mal die Stiftshütte zur Zeit von Mose und später der Tempel zur Zeit vom Salomo dann auch. Was hat das denn mit dem Herrn Jesus Christus zu tun? Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, im Neuen Testament gibt es ja diesen Vers im Johannesevangelium, 1. Kapitel, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ihr kennt den Vers, habt ihr schon oft gehört. Und dieses Wort, was im Neuen Testament im griechischen Grundtext steht für wohnen, das ist das Wort für Zelten. Und das wurde ganz bewusst gewählt von Gott, dem Heiligen Geist, der das Wort Gottes uns gegeben hat. Immer wieder müssen wir uns das überlegen, da ist ein Autor der ganzen Schrift. Von daher gibt es diese Bezüge, Altes und Neues Testament, ein Autor. Und nun zeltet der Herr Jesus Christus bei seinem Kommen mitten in dieser Welt. Und so ist das Zelte des Alten Testamentes, die Stiftshütte und auch der Tempel Salomos nichts anderes wie ein Vorbild hin auf den Herrn Jesus Christus. So vieles in der Stiftshütte und im Tempel Salomos weise auf den Herrn Jesus Christus hin. Und so kann man diesen Psalm wunderschön ansehen und darin auch den Herrn Jesus Christus finde. Wir wollen das jetzt mal miteinander tun. Wir wollen aber auch dem Psalm gerecht werden mit dem, was er sagt und uns die Einzelheiten näher betrachten, die wir hier finden können. Eines ist ganz klar, es geht in den ersten 5 Verse sehr intensiv um diese Wohnungen, um Gottes Wohnungen, um Gottes Haus, um eben diese Stiftshütte, um den Tempel. Und von daher möchte ich das gerne auch als Überschrift über die Predigt drüber stellen. Gottes Wohnungen. Gottes Wohnung, wenn man möchte, ist ein bisschen einfacher zu verstehen. Gottes Wohnung. Was erkläre uns die Söhne Korahs, die nun in dieser Wohnung gearbeitet haben, über diese Wohnung? Sie erklären uns mehreres. Das Erste, was sie uns sagen, ist, diese Wohnung ist liebenswürdig, liebenswert. Das steht in dem allerersten Vers des Textes nach der musikalischen Angabe, also Vers 2. Schaut nochmal rein in die Bibel, da heißt es, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Es ist ganz erstaunlich, wenn der Psalmist über diese Wohnungen spricht, dann kann er wohl die Altäre auch einmal benennen. Aber wir finden jetzt gar nicht so viel beschrieben von irgendwelchen anderen Menschen, die auch dort waren. Die stehen zuallererst mal gar nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht diese Wohnung selbst, die Lieblichkeit dieser Wohnung, so wie sie Gott sie geoffenbart hat und auch hat bauen lassen. Diese Wohnung ist es, die so lieblich ist, so liebenswert ist. Ich erinnere mich als ganz junger Christ, 1983 oder 84 war es, da war ich erst ein paar Monate gerettet. Und ich war im Help Center und habe Therapie gemacht. Und da kam ein Besuch, das war immer wieder mal üblich, dass auch von auswärts entweder Prediger, Missionare kamen und auch einen Dienst getan haben. Und ich erinnere mich noch, da kam jemand und hat über die Stiftshütte eine Reihe gemacht, also Dias gezeigt, damals waren das noch Dias, und hat darüber dann auch in großer, also Detailtreue gesprochen. Das war mir fast zu viel damals noch. Ich dachte, das ist ganz kompliziert. Und hat sich da viel Mühe gemacht. Ich habe es nur so ein bisschen vor Auge und im Kopf. Aber für mich war es damals noch fast zu viel, das in der Einzelheit alles so aufzunehmen. Und doch, das eine hat der Herr mir damals schon geschenkt, der hat mir gezeigt, da steckt ganz arg viel drin in der Stiftshütte. Ist es euch auch schon mal aufgefallen, dass da ganz arg viel drin steckt? Neulich habe ich gelesen von einem Autor und der hat es vollkommen richtig gesagt. Die Beschreibung der Stiftshütte 2. Mose 25 bis 2. Mose 40 umfasst circa 15 Kapitel. Die Schöpfung, der Bericht der Schöpfung umfasst Kapitel 1 und 2 vom 1. Mosebuch, 2 Kapitel. Nun, der heutige Mensch würde sagen, ja, ich muss viel mehr über die Schöpfung wissen. Müssen wir auch, und Gott gibt uns Auskunft. Aber wenn Gott mit uns redet als Sündern, die verloren sind, weiß er, dass er uns hauptsächlich etwas über den kommenden Erlöser, damals alttestamentlich gesehen, erzählen muss. Und so 15 Kapitel über die Stiftshütte. Ich hoffe, ihr quält euch nicht durch diese Kapitel. Es dauert eine gewisse Zeit, das ist alles noch ein bisschen hier Einleitung für unsere Predigt, aber das ist mir wichtig. Es dauert eine gewisse Zeit, bis ich selbst auch die Details der Stiftshütte so vor mir habe. Gebraucht Bilder dazu, wo ihr sie finden könnt. Ihr kriegt sie in Büchern, ihr kriegt sie im Internet. dass ihr es euch besser vorstellen könnt. Was haben diese Bretter und diese Riegel aus Akazienholz für eine Bedeutung, die Teppiche, die oben über der Stift zu dir drüber liegen und diese Vorhänge und diese Grundpfeiler, wo unter als silberne Füße mit zwei Zapfen dran auch zu finden waren. Überall finden wir etwas von dem Herrn Jesus Christus erklärt. Der Brandopferaltar, das Waschbecken, der Leuchter, der Schaubrottisch, der Räucheraltar, sie haben alle eine gewisse Bedeutung im Hinblick auf den Herrn Jesus Christus. Nun, die Bundeslade haben wir über viele Sonntage im Abendmahl ja auch drangenommen und dort auch festgestellt, sie redet von dem Herrn Jesus Christus. Das war die Offenbarung des kommenden Erlösers, ein Teil der Offenbarung, aber ein wichtiger Teil im Alten Testament. Und die Söhne Korahs, sie haben sie dauernd vor Auge gehabt. Auch später, wenn sie im Salomonischen Tempel, der im Grunde genommen nur ein bisschen größer war, aber sonst sehr ähnlich ihren Dienst getan haben. Und nun ist es aus ihrem Herzen kommend. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Und wir gehen einfach mal ein paar Schritte mit ihnen. Die haben sich Gedanken gemacht über diese Wohnung. Und sie haben das Erste, was sie festgestellt haben, sofort ins Herz geschlossen, da bin ich mir sicher, da gibt es einen Eingang, da gibt es eine Türe, da kann man hineingehen, da kann ich als Sünder hineingehen, da kann ich als Verlorener hineingehen. Im Paradies, als der Mensch gesündigt hat und auch gefallen war und in Schuld kam und fortan jeder als Sünder geboren wurde, wurde der Mensch hinausgetrieben, aus der Gegenwart Gottes hinaus, aus dem Paradies hinaus. Aber nun ist da wieder ein Eingang, eine Türe. Und Neue Testament nimmt nun mal der Herr Jesus im Johannesevangelium darauf Bezug und sagt, ich bin die Türe. Und wer durch mich eingeht, der wird Weide finden. Er ist die Türe. Wie lieblich sind die Wohnungen des Herrn der Heerscharen. Da darf ich kommen. Da darf ich kommen, so wie ich bin, mit allem, was mich plagt. Und die Söhne Korahs sagen, oh, das ist so schön. Das ist nicht ein elitärer Club, wie es in England ganz viele gibt, wo nur adlige Herrschaften eintreten dürfen, die dann alle auf einer Liste stehen. Und wenn man nicht in dieser Liste aufgezeichnet ist, dann kann man auch nicht eintreten. Wie schön ist es, dass man das Haus Gottes besuchen kann, dass wir das Haus Gottes einfach aufsuchen können, hineingehen können. Freut ihr euch daran? Ist euch der Eingang zum Tempel, zur Stiftshütte auch etwas ganz Besonderes? Wenn die Söhne Korahs diesen Eingang durchschritten haben, dann kommen sie zuallererst wohin? Jetzt will ich einfach mal so ein bisschen euch herausfordern, auch die jungen Leute, damit ich vielleicht das so euch mitnehmen kann. Was ist das Erste, was sie dann gesehen haben, vor sich gehabt haben, nachdem sie den Eingang durchschritten haben? Was ist das Erste, was vor ihren Augen ist? Das Waschbecken kommt dahinter. Davor steht noch was anderes. Ja, der Brandopferaltar. Nachher taucht es ja auch wieder auf, dieser Altar. Und in Bezug auf die Wohnung und das Nest, dort Nischte, so hört sich das fast an, diese Vögel, diese Schwalben, ne? So heißt es, hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihren Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, oh Herr. Und denkt man, ja, was will das jetzt auch sagen? Haben die da, die Priester, einfach diese Vögel ihre Nester errichten lassen? Vielleicht ist es mal unbemerkt auch geschehen. Aber der Gedanke hinter dem Bild ist ein ganz anderer. Also das Bild ist für uns da, damit wir verstehen können, hier kann ich wohnen, hier kann ich nisten, hier kann ich für mich und für meine Familie und für meine Kinder eine Heimat finden, für meine Zukunft eine Heimat finden. Und diese Altäre, die stehe nun als nächstes vor den Söhnen Korahs, der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar, der dauernd fortwährend auch brennen sollte. Morgens und abends wurde beständig Brandopfer darauf gebracht. Fortwährend brannte er. Und da stehen jetzt die Söhne Korahs und sie werden an eine Sache erinnert, was durch und durch in dem Opferritus des Alten Testamentes im 3. Mosebuch auch beschrieben dann Brauch war, das stellvertretende Opfer. Es muss jemand sterben, damit ich heil werden kann. Es muss jemand sterben, damit ich Vergebung für meine Sünde haben kann. Die kamen, um Opfer zu bringen, musste ihre Hände auf dieses Opfer legen und sich identifizieren mit diesem Opfer. Es ist meine Schuld und ich lege jetzt meine Schuld quasi symbolisch auf dieses Opfertier. Und wenn sie nun durch Gottes Gnade weitergeblickt haben, die Söhne Korahs, haben sie den gesehen, der am Kreuz wirklich für uns zur Sünde gemacht wurde, den eigentliche und wirkliche Brandopferaltar. Wie liebenswert. Ich möchte noch einmal es wiederholen. Es sind nicht die Menschen, die hier in der Schilderung der Wohnung im Vordergrund stehen. Es ist die Wohnung selbst. Was macht für uns heute die Gemeinde liebenswert? Nicht die Menschen, die in die Gemeinde gehen. So wichtig sie auch sind, so auch sie oft hilfreich sind und es schön ist in der Gemeinschaft, miteinander am Herrn zu dienen und dem Herrn zu folgen. Das ist alles etwas, was ich in keiner Weise jetzt also kritisiere oder auch abschwächen möchte an Bedeutung. Aber das ist nicht, was die Gemeinde liebenswert macht. Dass wir sagen können, wie schön ist die Gemeinde, wie liebenswert ist die Gemeinde. Es ist die Wohnung selbst. Es ist dieser Brandopferaltar selbst. Es ist das Kreuz von Golgatha. Es ist das Werk Jesu Christi, was er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Das ist es, was im Zentrum der Gemeinde steht und die Gemeinde liebenswert macht. Für mich, für mich, für mich ist er gestorben. Für meine Sünde hat er gelitten. Und hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das gibt mir die Liebe zu der Gemeinde. Das ist das Fundament meiner Liebe zur Gemeinde. Und dieses Fundament ist so wichtig, dass wir es auch verstehen und dass wir es uns vom Herrn schenken lassen, dass es noch besser verstanden wird. Unsere Liebe zur Gemeinde wird dauernd angefochten von unserer eigenen Sünde, die in unserem Leib wohnt, von unserem Nächsten in der Gemeinde, der vielleicht manchmal auf unsere Füße tritt, oder von dieser Welt oder von dem Fürst dieser Welt, der nichts anderes im Sinn hat, als diese Gemeinde zu zerstören. Das heißt, es wird immer angefochten, immer angegriffen. Und von daher muss ich von meiner Seite aus wissen, was macht die Gemeinde liebenswert? Was ist der Grund, warum ich die Gemeinde lieben kann? Von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft, mit meinem ganzen Verstand, mit all meiner Gabe. Was ist der Grund hierfür? Der Grund ist die Liebenswürdigkeit des Herrn Jesus Christus selbst. Das ist der Grund. Im Hohelied wird einmal nicht nur im Hinblick auf den Bräutigam, sondern im Hinblick auf den, der hinter dem Bräutigam steht, der Herr Jesus Christus, Folgendes gesagt. Im Hohelied Kapitel 5, Vers 16, einer von den schönsten Verse in der Bibel. Da heißt es im Hinblick auf den Bräutigam, im Hinblick auf den Herrn Jesus, sein Gaumen ist süß und alles an ihm ist lieblich. Da haben wir das Wort, was wir vorher im Psalm 84 auch hatten. Lieblich, wie lieblich sind deine Wohnungen. Alles an ihm ist lieblich. Wir sind manchmal, was Gemeinde betrifft, sehr verwöhnt von unserer Zeit, 21. Jahrhundert, der Zeit des Friedens, der Freiheit. Jeder hat seine Bibel und nicht nur eine, sondern sogar 5 oder 10. Und wir wissen es gar nicht mehr und können es uns gar nicht mehr vorstellen, was es für die Väter im Glaube bedeutet hat, in der Reformationszeit diese Gemeinde zu lieben. Was habe sie auf sich genommen? Martin Luther, der für sein Werk, für die Gemeinde vom Papst als vogelfrei hingestellt wurde, unter den Bann gebracht wurde und jeder, der ihn ermordete, musste nichts befürchten. Er war rechtelos. Was hat ihn gehalten, weiter diese Arbeit zu tun, weiter das Wort Gottes zu verkündigen? Waren es die Menschen? Es gab Aufbruch, sicherlich gab es Aufbruch. Aber Luther schreibt einmal im Hinblick auf manches, was er erkannt hat, wie Gemeinde sein soll, sie ist noch gar nicht so weit. So viel noch an Unreife ist vorhanden, wenn er dann also Berichte bekommen hat von anderen, die durch die Lande gezogen sind und die neu entstandene Gemeinde auch besucht haben, ist er als sehr deprimiert gewesen. Aber er hat es uns gesagt, die Schrift treibt Christum. Das war ein Wort von ihm. Er hat ihn vor Augen gehabt, die Lieblichkeit seines Erlösers. Das hat ihm geholfen in den schweren Stunde und schweren Tage, wo er vor dem Kaiser vor Gericht stand, wo er seine ganze Schrift sich davon lossagen sollte. Ich weiß es nicht, was es bei uns heute ist, bei jedem Einzelnen, wie es ihm gerade geht im Hinblick auf das Haus Gottes, im Hinblick auf seine Beziehung zum Haus Gottes. Aber eines macht die Bibel im Alten wie im Neuen Testament klar. Die Schönheit der Gemeinde besteht, indem der schöner ist als alle Menschenkinder. Das ist auch ein Vers, der in den Psalmen vorkommt und auf den Erlöser hin zu sehen ist. Der 45. messianische Psalm ist das. Dort heißt es, Vers 3, du bist schöner als die Menschenkinder. Sind wir nicht auch schön, oder? Könnte jetzt der Einzelne sagen. Sind wir nicht auch schön? Wenn man jung ist, kann man das vielleicht noch mal eher auch in Erwägung ziehe. Aber je älter man wird und je faltiger man wird, dann ist es schon so, dass man dann weiß, naja, diese Schönheit, die kann nachlassen. Eine Schönheit lässt nie nach. Nie. Nie. Einer verliert nie an Schönheit. Diese Schönheit nutzt sich nie ab. Und wenn in Ewigkeit, in Millionen und in Milliarden von Jahren die Kinder Gottes vor ihm stehen werde, vor dem Erlöser, werde sie immer noch staunen und immer noch jubeln und sich immer noch freuen und werde sagen, du bist schöner als alle Menschenkinder. Was im Himmel das Zentrum ist, Christus selbst und der Vater und der Heilige Geist, der dreieinige Gott, das ist auch auf der Erde im Hause Gottes das Zentrum. Die Lieblichkeit der Wohnungen des Herrn bestehe in der Schönheit des Christus. Wenn ich Probleme habe mit Gemeinde, mit dem Haus Gottes, und wer hat es nicht über die Menge von Jahren, wo man dem Herrn Jesus nachfolgt, dann müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Worauf schaue ich, wenn ich in die Gemeinde gehe? Was erwarte ich? Was macht Gemeinde für mich attraktiv an einem Mittwochabend, wenn ich vielleicht lange Zeit gearbeitet habe und müde bin? Und die anderen sind auch müde. Dann ist es eben nicht der Nächste, der diese Gemeinschaft attraktiv macht. Und vielleicht auch nicht der Bruder, der das Wort weitergibt, weil der vielleicht auch mal müde ist. Und weil der vielleicht auch mal versagt. Auch er ist es nicht, der das attraktiv macht und schön macht. Nein, es ist der, der mitten in der Gemeinschaft wohnt und lebt. Dieser lebendige Gott, so wird er hier auch beschrieben. Und der in dieser Kraft und Lebendigkeit da ist. Wenn wir ihn nur sehen könnten, jetzt, in diesem Augenblick, wenn wir nur auf ihn schauen würden, dann würden wir sagen, oh, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Und alles andere, könnte und würde in den Hintergrund treten, was uns vielleicht sonst manchmal so behindert in der Betrachtung der Gemeinde. Warum auch manchmal so viel Not in der Gemeinde ist. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Wie viel habt ihr von dem Herrn Jesus Christus entdeckt? Wie viel ist euch an ihm aufgefallen? Wie viel habt ihr euch mit ihm beschäftigt? Eure Beziehung zur Gemeinde spiegelt eure Beziehung zu Christus wider, denn es ist sein Haus, die Gemeinde, es ist sein Leib. Ich kann nicht die Gemeinde nicht lieben und Christus lieben. Das ist unmöglich. Wenn ich die Gemeinde nicht liebe in der Weise, wie ich sie lieben sollte, dann ist es auch ein Problem in meiner Liebe zu Christus, denn es ist sein Leib. Wenn ich Schwierigkeiten mit der Gemeinde habe, habe ich Schwierigkeiten mit Christus. Es ist sein Leib, es ist sein Glied. Jedes einzelne Glied, was zur Gemeinde gehört, für jedes einzelne Glied, was wiedergeboren ist, ist er gestorben, hat er sein Blut fließen lassen, liebt er von ganzem Herzen, mit all seiner Kraft und all seiner Macht. Und aus diesem Grund sagt Johannes im ersten Johannesbrief, es ist unmöglich, dass wir den, der uns wiedergeboren hat, lieben, aber die anderen, die er auch wiedergeboren hat, nicht lieben. Das geht nicht. Das ist eine Unmöglichkeit. Das geht einfach nicht. Die sind beide eins. Die gehören zusammen. Wie brauchen wir diese Liebe? In Markus Kapitel 7 heißt es von dem Herrn Jesus, er hat alles wohlgemacht. Und sie erstaunten über die Maßen, Vers 37, und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Das ist wahr, ja. Das ist richtig. Nicht nur damals, nicht nur in dem, was er getan hat, in all den 3,5 Jahren, wo er unterwegs war, gelehrt hat, gepredigt hat, geheilt hat, Wunder getan hat, sondern auch heute. Wir müssen nicht alles verstehen, was geschieht. Das ist nicht die Grundlage dafür, dass wir sagen, er hat alles wohl gemacht. Die Grundlage ist er selbst. Er ist gerecht, er ist heilig, er ist vollkommen. Er ist kein Sünder. Alles, was er tut, ist richtig. Alles, was er geschehen lässt, ist gut. Weil er es geschehen lässt. Dient zu seiner Verherrlichung. Dient dazu, dass er entweder in seiner Gnade, in seinem Erbarmen gesehen werden kann oder in seiner Geduld und Großmütigkeit gegenüber all der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit, die auch geschieht. Er hat alles wohl gemacht. Wenn ich ihn sehe, kann ich mit Gemeinde leben. Nicht nur leben, sondern ich kann sie lieben. Ich kann mich für sie hingeben. Ich möchte mich für sie hingeben. Das ist genau, was diese Söhne Koras auch in ihrem Herzen habe. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Im Psalm 17, Vers 12 heißt es einmal, da steht das gleiche Wort, ein Löwe, der schmachtet, der ist gierig, verlangend nach Raub. Ja, der hat Hunger danach. Und genau dieses Wort ist gemeint, wenn wir in unserer Beziehung zum Hause Gottes auch hier angesprochen werden und die Söhne Koras ihre Beziehung zum Haus Gottes uns erklären. Es verlangt mich, ich sehne mich nach den Vorhöfen. Das ist gesund, das ist normal, das ist richtig. Ich habe Gier nach dem Haus Gottes. Und bitte jetzt auch wieder hier, nicht wegen jenem oder dem einen oder anderen, der dort ist. Das ist schön, wenn wir miteinander gut auskommen, uns lieb haben. Aber das ist nicht die Ursache, warum wir dieses Verlangen zuallererst haben sollten. Das Verlangen ist hier ein Verlangen nach dem, der in diesem Haus wohnt. Ich habe Verlangen, Christus zu sehen. Seine Herrlichkeit, die eben in diesem Haus wohnt. Psalm 26, Vers 8 wird es genauso erklärt und auch beschrieben. Als ihr heute Morgen hierher gefahren seid, was wolltet ihr erleben? Was wolltet ihr erfahren? Was wolltet ihr mitnehmen? Was war euer Anliegen, warum ihr hierher gekommen seid? Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Nie wird irgendjemand von Herzen die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus suche und verlange danach habe im Hause Gottes und nichts finde. Wenn das Wort Gottes vorgelesen wird, das hat mir mal ein Bruder gesagt in einer Freizeit in Vesperweiler, das war ganz schön und interessant, ein älterer Mann, aus der Schweiz kommend, der es nicht leicht in seiner Gemeinde hatte, liberal, wenn ich mich erinnere, und gar nicht so ideal in den Umständen. Und hat er gesagt, aber ich bete jeden Sonntag, dass der Herr mir etwas gibt. Ich bete jeden Sonntag, dass der Herr mir etwas gibt. Und der Herr erhört. Ich habe es noch vor mir, wie er das erzählt hat. Nie wird irgendjemand verlangen nach der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus haben und am Ende sagen müsse, also ich habe ja gar nichts finden können. Wo das Wort Gottes vorgelesen wird, und sei es nur, dass es vorgelesen wird, das Vorlesen kommt im Neuen Testament ja auch vor, ist es ein Segen. Können wir was mitnehmen? Oh, dieses Verlangen. Wie anziehend kann doch der Herr Jesus Christus sein. Anziehend, so wie die Heimat anziehend ist. Im 1. Mosebuch wird es einmal als Beispiel auch gebraucht. Im 31. Kapitel, Vers 30, steht das Anliegen von dem Jakob, als er wieder nach Hause gehen will. Und da steht genau dieses Wort, was wir hier stehen haben, übersetzt mit Verlangen in dem Psalm 84. 1. Mose 31, Vers 30. Und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Haus deines Vaters, sagte Laban zu dem Jakob. Heimat, Heimat, da bin ich zu Hause, da geht es mir gut, da fühle ich mich wohl. Und genau das will hier auch der Psalmist sagen im Psalm 4, dass ich meine Heimat, im Haus Gottes bin ich zu Hause. Sollten wir es nicht sagen, die wir Ewigkeit, Millionen und Milliarden Jahre im Hause Gottes, im himmlischen Hause Gottes verbringen wollen? Sollte es nicht unser Ziel sein, schon hier auf Erde zu sagen, hier im Hause Gottes bin ich zu Hause. Danach habe ich Sehnsucht. Das ist mein Verlangen. Wann ist die nächste Gebetsstunde? Wann ist die nächste Bibelstunde? Wann ist der nächste Gottesdienst? Wann ist die nächste Möglichkeit, dem Herrn zu dienen mit meinen Geschwistern? Da bin ich zu Hause. Danach habe ich Verlangen. Danach habe ich Sehnsucht. Mich verlangt nach deinen Vorhöfen. Kann der Herr nicht auch dieses Verlangen in unseren eigenen Herzen bewirken? Ist es ihm nicht möglich, dieses Verlangen auch uns zu schenken? Ich werde die anderen zwei Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, nicht jetzt mehr dran nehmen, sondern ich möchte hier das noch zusammenfassen und einfach dann auch hier abschließen. Aber ich möchte euch mal fragen, wie groß ist euer Verlangen? Jetzt nicht nur, was den Gottesdienst betrifft, sondern im Neuen Testament sind wir selber der Tempel. Heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16. Verlange nach ihm. Dieses Verlangen ist eines, was für uns lebensnotwendig ist. Wenn das Verlangen nach ihm aufhört, Gott sei Dank hört es bei seinen Kindern nie auf, weil er es erhält, aber nur rein theoretisch, wenn es mal für eine Zeit aufhört, und das kennen wir schon, wie schwer ist alles. Es ist dann nicht nur die Gemeinde, die schwer ist, sondern es ist auch meine Bibellese, die schwer ist. Mein Gebet, was schwer wird, mein Dienst für den Herrn Jesus wird schwer, wenn das Verlangen nach ihm nicht mehr so da ist. Wenn ich keine Freude mehr daran habe, keine Lust mehr danach habe, ihn aufzusuchen, zu ihm zu kommen, so wie es eben auch hier im Psalm 84 uns geschildert wird, so wie es hier die Söhne Koras uns schreiben, meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Was wir mitbringen in die stille Zeit, in den Gottesdienst, wird mit dazu beitragen, was wir mit hinausnehmen aus der stille Zeit und aus dem Gottesdienst. Im Jakobusbrief heißt es einmal, wer ohne Glaube bittet, wird auch nichts empfangen. Wenn nichts da ist, wenn ich zum Hause Gottes und zur Bibel komme und ich habe keine Erwartung, ich habe keinen Glaube, ich habe kein Vertrauen, dass hier der König aller Könige mit mir reden will, was werde ich dann mitnehmen? Wie sieht meine stille Zeit gerade aus? Das ist die Ladestation für unsere Herzen, wenn es darum geht, dass wir an Gott Freude haben sollen. Da wird aufgeladen, da wird aufgetankt. Da will der Herr Jesus uns in besonderer Weise begegnen. Habt ihr dieses Verlangen? Sehnt ihr euch nach der nächsten Zeit, wo ihr in Ruhe die Bibel aufschlagen könnt und lesen könnt? Sehnt ihr euch nach der nächsten Zeit, wo ihr für euch oder miteinander beten könnt? Ist es euch eine Freude? ist es euch ein Anliegen? Sehnt ihr euch nach den Versammlungen? Wenn ich in der Apostelgeschichte diese Erweckung lese, in Jerusalem, diese 3000, diese 5000, die zum Glauben gekommen sind, dann lese ich von diesem Verlangen, täglich waren sie im Tempel. In der Reformationszeit sind sie täglich auch in der Gottesdienst gekommen, Frühgottesdienst vor der Arbeit. Sie haben ein Verlangen danach gehabt. Die Pfarrer mussten diese Frühgottesdienste einrichten, weil die Gemeindezugehörige gesagt haben, wir wollen Gottes Wort hören, bevor wir in die Arbeit gehen. Dort hat eben noch nicht jeder so seine Bibel gehabt. Und dann haben sie diese Frühgottesdienste eingerichtet. Was passiert, wenn wir ein Verlangen nach Gottes Wort haben? Wenn wir ein Verlangen nach der Gemeinschaft mit ihm in seinem Haus haben? Wisst ihr, was passiert? Gemeinde wird attraktiv für Verlorene. Nicht nur für uns auch. Aber wenn andere uns ansehen und anmerken, was für Freude wir an Jesus haben, dann werden sie sich fragen, das war der Grund, warum ich auch Interesse an dem Herrn Jesus mitbekommen habe. Die habe etwas, was ich nicht habe. Da ist eine Freude, da ist ein Friede, da ist eine Liebe, die ist außergewöhnlich. Christus selber ist es, der unser Zeugnis ist. Und unsere Beziehung zu ihm, ob privat, zu Hause oder in der Gemeinde, in seinem Haus. Von daher wird alles andere entschieden. Freue ich mich an der Gemeinde, bin ich selber glücklich. Das ist das, was hier am Ende noch kommt, wo wir jetzt aber gar nicht mehr so genau drauf eingehen können. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Mein Glück für mein Leben wird bestimmt von meinem Umgang und meiner Reaktion mit Christus und auf Christus. Mein Umgang mit Christus, meine Reaktion auf Christus. Von daher wird mein Glück bestimmt. Nicht bitte, und das ist das, was wir oft als Fehler auch eben für uns begehren. Wir lassen unsere Glückseinheiten mehr bestimmen von den Umständen, die in der Welt vielleicht uns begegnen. Wenn mir das gelingt, in meiner Arbeit, im Umgang mit Menschen, kann ich glücklich sein. Aber wenn mir das nicht gelingt, wenn ich jetzt im Umfeld von meinem Arbeitsleben, von meinem Familienleben, vielleicht sogar manchmal von meinem Gemeindeleben nicht Glück habe, dann kann ich auch nicht mehr glücklich sein. Viele leben so. Wenn mein Glück aber Christus selber ist, wenn Christus mein Leben ist, kann ich fortwährend glücklich sein. Nicht, dass ich es wäre, nicht, dass ich das selber auch schon beherrschen würde. Aber ich muss es mir auch immer wieder sagen, da ist alles da in dem Herrn Jesus Christus, dass ich fortwährend glücklich sein kann. Wohl denen glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Von dem Glück kommt dann auch der Lobpreis. Ein glücklicher Mensch beten zu hören, das kann man ganz leicht feststellen. Er preist Gott, er ist dankbar, er ist zufrieden. Wenn jemand unglücklich, unzufrieden ist und er betet, hört man das manchmal auch. Nicht, dass das heißt, er soll gar nicht beten, aber es fällt ihm viel schwerer. Merkt man dann manchmal aus. Wir merken das für uns. Wie schwer ist das Gebet, wenn wir selber unzufrieden sind? Wie schwierig ist es, Gott zu loben, wenn wir selber mit unserem Leben und mit den Umständen unzufrieden sind? Als wäre Gott dafür verantwortlich. Als hätte Gott uns das alles eingebrockt, was wir uns selber einbrocken. Glück. Glück ist da, masseweise, haufenweise, eimerweise. Was soll ich sagen? Glück ist da in Fülle. Er ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge, Leben im Überfluss haben. Glück. Wohl denen. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen und sicherlich auch in deinem Haus dir dienen. Das haben die Söhne Koras getan. Sie haben den Herrn gepriesen im Haus Gottes. Sie haben gesungen. Seid ihr glücklich? Als Kinder Gottes hängt euer Glück nie von der Lebensumstände ab, sondern immer zuallererst von Christus. Und weil er der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, auch morgen, übermorgen, darf unser Glück eines sein, was völlig unabhängig ist. Wo wir dauernd sagen können, fortwährend sagen können, weil der Herr mein Erlöser ist, darf ich glücklich sein. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O Herr Jesus Christus, wir haben noch so viel zu entdecken an dir, deine Schönheit. Und wir müssen noch so viel wachsen in dem Verlangen nach dir. Und wir müssen noch so viel lernen, was es heißt, glücklich zu sein in dir, in deinem Haus. Wie sind wir so leicht anzugreifen, Herr? Man kann uns schnell unsere Lebensfreude nehmen. Aber wenn wir in dir sind, Herr, wenn wir auf dem Felsen stehen, der höher ist und unerreichbar für den Feind, dann sind wir sicher und geborgen. So wie der Sperling, der sein Nest findet, dort dürfen wir unsere Nester finden bei dir. O bei dir, Herr Jesus, dürfen wir und können wir unsere Herzen niederlegen, die oft so zerschunden sind und verletzt sind. Wir wollen dir danken dafür, Herr, dass wir bei dir so geborgen sein dürfen, ein Nest finden konnten, dass du uns in dein Zelt einlädst und wir in deinem Zelt wohnen dürfen und glücklich sein können und uns freuen können. Hilf uns, dass diese unsere Freude in dir doch auch viele andere erreichen kann. O Herr, es sterbe jeden Tag Menschen vor unseren Augen, die gar nichts von dir wissen und von deiner Freude und von deinem Heil. Mach uns, Herr, zu Menschen, die ihr glühende Retterliebe haben. Und begleite du uns jetzt auch weiter durch den Tag, auch wenn wir unsere Weihnachtsfeier haben. Wir befehlen uns in deine Hände. Amen.